Ladies First. Komische Frauen im Porträt.
Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler.
Hallo und herzlich willkommen. Wir stellen euch hier tolle Frauen aus Kabarett und Comedy vor. Heute ist Eva Eiselt unser Gast. Eva stammt aus der Eifel, war Schauspielerin, bevor sie dann ins Kabarett wechselte. Gemeinsam mit Christine Préon bildete sie das komische Frauenduo Top Secret und wurde damit auch mit Preisen ausgezeichnet, wie dem Stuttgarter Besen oder dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Seit 2008 ist Eva Eiselt als Solokünstlerin unterwegs und wurde auch hier schon mit Preisen ausgezeichnet, so ganz frisch in diesem Jahr mit der St. Ingbert der Pfanne. Wir haben uns in Köln getroffen und jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit Eva Eiselt. Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Eva Eiselt. Ich bin, um mich gleich in eine Schublade zu packen, Kabarettistin. Ich war mal Schauspielerin. Ich bin Mutter, manchmal sage ich von 3 Kindern, wenn ich den Vater mitrechne, aber sind wir heute mal korrekt. Ich habe 2 Kinder und auch einen Mann dazu, der Vater ist. Und mit dem lebe ich tatsächlich noch zusammen. Dann, wer bin ich? Ich bin aus der Eifel, was mich bestimmt auch sehr geprägt hat. Habe eine Weile Abstand zu der Eifel gesucht und jetzt habe ich auch wieder eine sehr große Nähe. Und ich tanze auch ganz viel und das ist mein großes Hobby.
Welche Themen beschäftigen dich denn auf der Bühne?
Mich beschäftigen die Themen, die mich so anlachen, was immer eigentlich auch dasselbe ist. Also immer dann, wenn es so tragisch-komisch wird. Also es ist immer das Digitale beschäftigt mich, seitdem es digital gibt. Die Themen zum Beispiel auch, dass es der Mensch immer wieder schafft, sich einfach selbst komplett zugrunde zu richten, obwohl er doch eigentlich ja ein Bewusstsein hat und es eigentlich nicht so weit kommen müsste. Und all das, was mit diesem Zugrunde-Richten des Menschen zu tun hat, wo er selber schafft, sich einen Abgrund zu graben, das bringe ich auf die Bühne.
Und wie heißt dein aktuelles Programm?
Das aktuelle Programm heißt Wenn Schubladen denken könnten. Und das ist daraus entstanden, das wirst du vielleicht ja auch kennen, dieses so, ich gucke mir heute den Abend an, sagt die Frau, und der Mann kommt nicht mit, weil der Mann sagt, ich gucke mir doch nicht den ganzen Abend an, was eine Frau zu sagen hat.
Ja.
Ne, wo man immer wieder als Frau in der Szene in eine Schublade gesteckt wird. Ne, erstens gibt es ja keine Frauen, es gibt ja fast überhaupt keine. Es gibt nicht eine lustige Frau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dann, wenn es dann doch eine geben hätte sollen, dann ist sie nicht lustig. Und ja, da bin ich eben selber auch oft in eine Schublade gesteckt worden. Und ich denke, die Eifelschublade ist auch eine große Schublade, die ich gemerkt habe, als ich in Köln Fuß gefasst habe. Weil ich bin auch ganz viel durch Deutschland, habe auch mal in Bayern gewohnt, in Oberhausen, in Oberbayern ist das?
Mhm, ja, ja.
Nee, Burghausen, nicht Oberhausen. Burg, habe ich Oberhausen gesagt?
Aber Oberhausen gibt es in Oberbayern auch.
Ja, aber Oberhausen gibt es auch im Ruhrpott.
Das stimmt.
Ich meinte Burghausen. In Oberbayern. Und man wird ja ständig in irgendwie Schubladen gesteckt. Ne? Also wenn man dann im Ausland ist, dann ist man der Deutsche. Bist du irgendwie in Bayern, dann bist du die Rheinländerin oder bist du aus dem Ruhrpott. Die Bayern haben oft den Unterschied zwischen Rheinland und Ruhrpott nicht auseinanderhalten können. Und dann habe ich das einfach zum Programm gemacht. Vor allem auch, weil dieses Kabarett ja auch nur durch Schublade und durch Schubladendenken funktioniert. Es ist ja ein Klischee nach dem anderen, was man als Kabarettistin auf die Bühne bringt. Und diesen gemeinsamen Nenner zu finden, worüber man lacht, so, ha, der ist böse, da hauen wir alle drauf. Oder eben Spiegel, ach Gott, hier erkenne ich mich selbst, ja, da hat sie mich erwischt. Also ich fand das eigentlich ganz gut, weil eigentlich finde ich Schubladendenken furchtbar, aber es ist genau mein Beruf.
Nicht dieses Jahr vielleicht, aber in einem normalen Jahr, wie viele Auftritte spielst du etwa und auf welchen Bühnen bist du so unterwegs?
Also da ich eben schon erwähnte, dass ich 2 Kinder habe und ich diese blutige Grätsche zwischen Beruf und Rabenmutter, wie es immer wieder so leicht anklang, gerade auch von Zuschauerinnen, die mich nach dem Auftritt gefragt haben, wo sind denn deine Kinder jetzt? Wo sind sie denn? Wo ich dann gefragt habe, ja, fragen Sie das doch den Kollegen, der nächste Woche hier spielt. Machen Sie das bei einem Mann auch? Das ist so das Typische, wo ich auch echt müde bin, diese Fragen zu beantworten. Also, um diese blutige Grätsche habe ich immer sehr wenig gespielt, weil ich finde auch immer, dass noch ein Abend was Besonderes sein soll. Ich kann nicht mehr sagen, wann ich wo gespielt habe. So, viele Orte sind wahrscheinlich trotzdem an mir vorübergezogen. Ich hatte immer so das Ziel, dass ich noch jeden Auftritt reflektieren kann und immer noch genau weiß, wo ich gespielt habe. Das ist lange vorbei. Ich versuche so 80 Vorstellungen will ich im Jahr. So, das ist so die Zahl, mit der es mir gut geht. 100 geht auch noch, 60 ist ein bisschen wenig und 120 wäre mir zu viel.
Wie entsteht so dein Material oder wie hast du dein Programm erarbeitet?
Das ist jedes Mal sehr unterschiedlich. Letztlich entsteht es immer, das, was immer gleich ist, dass es durch Beobachten entsteht, durch irgendetwas, was mir auffällt, was ich selber witzig finde in der Tragikomik. So, wenn ich einfach über die Straße gehe oder wenn ich im Hotel bin oder ich mache keine Nummer über die Deutsche Bahn, das habe ich einmal gemacht, das, weil als Kabarettistin sitzt man ja immer so, ich kann das mit dem Gendern noch nicht so flüssig, da sitzt man ja oft in der Bahn, es gibt ja viele KollegInnen, die viele Bahnsachen dann auch immer, ne? Das ist halt natürlich das, was man dann auch viel erlebt. Und ich versuche immer wieder auch Dinge zu erleben, die vielleicht nicht nur in meinem Leben stattfinden, sondern auch in anderen Leben, in denen ich versuche, offen und mit wachen Augen durch verschiedene Genres des Lebens, Genres, da kann man nicht den Plural nehmen, oder? Genre des Lebens, Lebensgenre. Weißt du auch nicht jetzt, ne?
Ich hätte ein S dran geknallt.
Genres des Lebens. Das ist das, was ich versuche.
Und warum wolltest du Kabarettistin werden?
Ich wollte das nie werden. Ich war das plötzlich. Es ist eigentlich ein Versehen gewesen. Ich war Schauspielerin. Ich sag war, weil ich das schon einen anderen Beruf finde. Weil man ja als Schauspielerin, besonders im öffentlichen Dienst, war ich ja tätig. Da ist man dann ja so angestellt eines Stadttheaters. Und da ist man ja weisungsgebunden, mehr oder weniger. Also man hat einen Vertrag mit der Stadt. Und da hatte es sich ergeben, dass ich in einem Stadttheater Christine Preyon kennengelernt habe, die ja auch in der Kabarettszene mit mir zusammen hängen geblieben ist. Und wir haben ein Theaterstück geschrieben und glaubten damals noch, dass es ein Theaterstück ist. Und wir hatten von Kleinkunst und Kabarett wenig gehört oder wir hatten nichts damit zu tun. Und ein befreundeter Kabarettist, der Butzko, der auch rauf und runter in ganz Deutschland spielt, der hatte mit meinem Mann Marc Sonnleitner zusammengearbeitet, weil der Butzko war auch mal Schauspieler und so, und mein Mann ist Regisseur und so, war der dann auch an dem Ort und dann erzählt mir von unserem tollen Theaterstück und er meinte, ja, das ist Kleinkunst, verkauft das doch als Kabarett. So Frauenduos werden immer gesucht und wie so, hä? Und dann haben wir uns das durch den Kopf gehen lassen und er hat uns dann sehr geholfen, praktisch in diese völlig neue Kleinkunstszene einzudringen, von der wir nicht viel wussten. Und durch Butzko wussten wir dann sehr viel mehr und dann sind wir beide, jeder auf ihre Art, hängen geblieben. Mhm. Und es war mir nicht bewusst, dass ich Kabarettistin werde. Für mich war immer Schauspielerin das, was ich werden wollte. Aber das Theater hatte sich nicht immer von der besten Seite gezeigt und ich glaube, ich bin auch nicht mehr so ensembletauglich mittlerweile nach so vielen Jahren Selbstständigkeit. Deswegen würde ich nicht mehr sagen, dass ich Schauspielerin bin, sondern war, so um den Kreis zu schließen. Hei, hei, hei.
Aber das heißt, du hast im Kabarett als du angefangen und wann hast du dann erste Solo-Erfahrungen gesammelt?
Ja, erste Solo-Erfahrungen habe ich gesammelt, als das Duo mit Volker Racho sich getrennt hat. Also wir haben uns dann getrennt, wir waren sehr schnell sehr erfolgreich. Und dann hatten wir ein zweites Programm und dann haben wir uns getrennt und dann habe ich ganz schnell einfach, um die Kleinfamilie zu finanzieren, damals war es noch ein Kind und mein Mann war in dieser Zeit Hausmann, weil ich einfach viel unterwegs war und wir das Kind, das war da auch noch nicht so üblich, einjährige Kinder in den Kindergarten zu geben, so mittlerweile ist das ja schon üblicher, das war da noch nicht, das ist jetzt 13, 14 Jahre her und dann habe ich ganz schnell entschieden, ich muss jetzt alleine weitermachen, wenn ich Geld verdienen will. Und das war so ein Sprung ins kalte Wasser. Es ging sehr zügig, aber es war sehr schreckhaft, aber auch sehr gut. Ich bin gleich geschwommen dann.
an einem Auftrittstag? Gibt es da für dich einen schönsten Moment?
Einen schönsten Moment am Auftrittstag?
Also ich hoffe, es gibt viele schöne, aber vielleicht hast du einen Lieblingsmoment.
Ja, wenn der Punkt erreicht ist in der Vorstellung, das kann sofort sein oder auch nach ein paar Minuten. Und dass es so ein Flow gibt, so ein Fließen, dass so das, was man auf der Bühne macht, sofort so eine Chemie entsteht und es dann sehr flüssig wird. Das ist schön, dieser Zustand, wo es dann nicht mehr Arbeit ist, sondern einfach nur Spaß mit Berührmomenten.
Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
Ja, ich erinnere mich an einen richtig schlimmen, peinlichen Auftritt.
Möchtest du den mit uns teilen?
Es war so eine Vorstellung, die war, ich kann ja mal die Region nennen, Ostwestfalen. Und das war ein Abo-Publikum, die hatten mich nicht gewählt. Das kann, meistens geht es gut, an diesem Abend ging es nicht gut, dass die sich schon sehr früh fragten, was macht die Frau da? Und dann angefangen haben, laut, Hals, während der Vorstellung darüber zu reden. Und ich dachte, ich bin ja eigentlich noch da. Wenn ihr darüber redet, könnt ihr es auch mit mir direkt und nicht untereinander. Und das war so eine Vorstellung, an die ich mich leider noch zurückerinnern kann, weil da war ich noch sehr frisch dabei und hatte noch nicht die Fähigkeit zu sagen, so okay, was ist los, erzählt mir, was gibt's. So mittlerweile, aber seitdem ist es auch nie wieder passiert, würde ich da anders mit umgehen. Aber sich über eine Künstlerin zu beschweren, lauthals, wenn sie eigentlich noch spielt und man jeden Satz hört, das war schon sehr merkwürdig. Aber habe ich nie wieder erlebt. Und als das Mischpult gebrannt hat, aber das war nicht so schlimm. Es war nur heiß und dann haben wir die Vorstellung, das war in Solnhofen, das ist doch auch Bayern, oder?
Solnhofen, ja.
Ja. Ja. Da erinnere ich mich gern zurück, da werde ich auch bald wieder sein, wenn Corona es zulässt. Und da wurde mir auch versprochen, dass das Mischpult nicht mehr brennen wird. Es gab tatsächlich einen Kurzschluss im Mischpult. Und auf einmal hörte ich so Gemurmel aus den hinteren Reihen. So, ich habe das nicht...
Bayerisches.
Ja, es war sehr guttural. Es kam sehr von hinten. Und ich dachte, oh je, jemand ist umgefallen. Es geht einer Person nicht gut. Und bis dann irgendwann, es hieß, das Mischpult brennt. Dann haben wir Licht angemacht, Fenster auf und haben dann unplugged unten in der Wirtshausstube weitergemacht. Und das war dann eigentlich sehr schön. Aber das werde ich auch nie vergessen. Aber das war eigentlich ein schöner Moment.
Ja. Und hattest du so über die Jahre auch mal so größere Rückschläge oder wo du wirklich so gezweifelt hast, ob du das noch so weitermachen willst, den Beruf?
Nicht wirklich. Nee, ich habe eigentlich, ist mein Leben mit diesem Beruf sehr, sehr kontinuierlich und sehr stetig und so ganz langsam stetig immer, so habe ich das Gefühl, geht es immer einen Schritt weiter, also dass ich mich noch entwickeln kann, im besten Fall mit dem Publikum zusammen, weil die mich dann wieder gucken. Ich habe jetzt ja schon 5 Programme gemacht und sehr viele kommen und freuen sich auf das 6. dann und dass man sich so zusammen weiterentwickelt. Rückschläge. Ich hatte mal so eine Phase vor ein paar Jahren, als ich im Zug saß und eigentlich so das Gefühl hatte, ich will zu Hause sein, ich will jetzt nicht mehr ständig fahren. Ich habe gern gespielt, aber das Reisen ist mir sehr schwer gefallen und diese Hotelschlaferei auch. Und das war dann aber nach einem Jahr wieder vorbei. Also ich habe dann ganz leicht reduziert und habe gesagt, so, ich brauche ein paar weniger Auftritte nächstes Jahr, damit ich das Gefühl habe, auch mal bei der Familie zu sein, weil das fing da an, dass meine Tochter dann auch eingeschult wurde und plötzlich das familiäre Leben sich nur noch komplett aufs Wochenende beschränkt hat. Mhm. Wenn dann beide Kinder plötzlich in der Schule sind und dann der Alltag mit der Mama ist, dann bin ich dann da und wenn dann das Schöne anfängt, dann bin ich weg. So, und das fiel mir ein Jahr lang sehr, sehr, sehr schwer. Mhm. Und dann habe ich aber versucht, Freiräume zu schaffen und dann ging es auch wieder sehr gut. Aber das hat ja mit dem Beruf an sich nichts zu tun, sondern es ist wie diese Blutsgrätsche, die... Ja, genau, mit dem Beruf schon, weil es ja ein Wochenende ist. Es ist ja schon ein extremer Wochenendsberuf.
Ja. Hast du weibliche Vorbilder?
Das ist auch eine gute Frage. Hast du weibliche Vorbilder? Ich habe... habe ich weibliche Vorbilder? Weil gerade das mit dem Vorbild und weiblich ist ja, wenn ich in den Mitte 70er bin ich geboren, dann auch noch in der Eifel. Da gab es sehr viele weibliche Menschen, aber die hatten alle meistens keinen systemirrelevanten Beruf, sage ich mal. Die waren dann Grundschullehrerin oder Lehrerin oder saßen an der Kasse oder waren beim wichtigen Arzt die Helferin. Und sicherlich waren da ganz tolle Frauen auch dabei, aber mich hat es schon dahin gezogen, wichtig zu sein. Ich wollte irgendwas Wichtiges machen. Mhm. Und dann dachte ich, gut, Schauspielerin ist bestimmt was Wichtiges. Weil für mich war es halt wichtig. Und vielleicht bin ich Schauspielerin geworden, weil es überhaupt kein Vorbild dazu gab. So, ich habe das Gefühl, ich bin, was so Frauen mit Macht betrifft oder Frauen, die eine Wichtigkeit in der Gesellschaft haben, sehr vorbildslos aufgewachsen. Mhm. Klar, meine Mutter ist toll, es gibt tolle Tanten, Urgroßtanten, die Oma habe ich leider nicht mehr erlebt, aber da kann ich bestimmt Vorbilder aufziehen. Aber jetzt, wenn das eine berufliche Frage ist, berufliche Vorbilder, und das war ja die Frage, oder?
Ja.
Ja. Ja. Ich bin mit Helga Feddersen aufgewachsen, ich weiß nicht, ob die dir noch was sagt im Fernsehen, die fand ich eher gruselig als wirklich lustig. Wer natürlich toll war in meiner Kindheit, war Evelyn Hamann. Mhm. Und da war aber mein Vorbild Loriot, weil ich wusste ja damals schon, dass Loriot alles schreibt. Mhm. Und von daher habe ich da auch kein weibliches Vorbild gefunden, weil ich wusste, dass Evelyn Hamann Ausführende ist. Zwar sehr genial, aber ausführend. Mittlerweile finde ich viele Frauen sehr gut, aber ich glaube, ich bin jetzt aus dem Vorbildalter schon ein paar Jahre raus.
Ja, also das war auch eher so an die Anfänge gedacht oder ja, was einen so in der Jugend geprägt hat. Also da gab es offensichtlich auch nicht so viele dann.
Es gab auf jeden Fall die Misfits, die ich sehr gerne geschaut habe, gerade in Oberbayern. Das war für mich, obwohl Ruhrpott, ist schon sehr für mich sehr heimatklängig, die habe ich sehr gerne geschaut. Aber da hatte ich ja noch nichts damit zu tun, dass ich selbst vielleicht mal Kleinkunst mache. Die habe ich dadurch nicht als Vorbild betrachtet. Ich hatte ein paar Schauspielerinnen, die ich sehr toll fand als Vorbild. Aber was die Kabarettszene betrifft, das war dann vorbei. Da war ich dann eigentlich schon Kabarettistin, ohne dass ich mir ein Vorbild hätte aussuchen können.
Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, in der Comedy als Frau unterwegs zu sein oder auch im Kabarett?
Ich würde sagen, das ist schon auch beides. Der Nachteil, denke ich, ist etwas größer als der Vorteil. Der Vorteil kann sein, dass man denkt, so, jetzt brauchen wir noch eine Quotenfrau, wen nehmen wir da? Ach, die Eiselt. Das ist aber auch ein Vorteil, auf den man gern verzichten kann. Der Nachteil ist, dass eben immer noch dieses Klischee an einer Frau haftet, nicht lustig zu sein. Oder das ist eine Frau, die Messlatte hängt einfach immer höher, denke ich, bei einer Frau. Muss ich auch selber an meine Nase fassen, dass ich auch selber mit Frauen immer noch kritischer bin als mit Männern. Und das hört aber langsam auf. Ich kriege mich da ganz gut umerzogen. Ich finde auch, jede Frau hat das Recht, verdammt nochmal auch Mittelmaß zu sein und nicht nur die Männer. Und es gibt in jeder Branche einfach unheimlich viel Mittelmaß. Das ist einfach so und das ist auch gut so. Das ist gar nicht so schlimm. Ich empfinde es schon als Nachteil, weil ich nicht das Gefühl habe, dass man auf dem gleichen Spielplatz spielt. Wenn es in Formate geht, in Fernsehsendungen und Radio, habe ich schon das Gefühl, dass da einfach viel mehr männlich besetzt wird, grundsätzlich.
Und dann hast du aber auch das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne jetzt anders bewertet werden noch als Männer, eben strenger,
oder? Absolut, ja. Vom Publikum wie von Fachleuten habe ich immer noch das Gefühl, ja.
Mhm. Ja.
Und das sollte jetzt langsam aber echt mal aufhören. Ich will das noch erleben, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr so. Aber ich bin jetzt auch schon Mitte 40. Ich will noch mal auf die Bühne. Irgendwann wird ja wohl das mal aufhören. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, eine Fernsehsendung zu sehen oder ein Social-Media-Format, wo 6 Frauen sind und ein Mann und man nicht denkt, hä, was ist das denn?
Da stimmt was nicht.
Da stimmt was nicht.
Wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Gab es eine Kritik, die dich auch schwer getroffen hat oder dir lang nachhing?
Es gab mal eine Kritik, wo ich dachte, es ist merkwürdig, einen ganzen Abend zu kritisieren, wenn man in der Pause gegangen ist. Und der Kritiker hatte aber so getan, als wäre er komplett da gewesen. Und das hat mich schon irgendwie getroffen, weil das finde ich, das ist sowas, das ist so leicht respektlos. Ja, es ist völlig respektlos, es ist nicht mehr leicht. Das ist, ich gehe auch nicht ins Museum und gucke so mit einem Auge mal ganz kurz über ein Bild und renne wieder raus. Es ist so, wie als würde man irgendwie so ein Bild nur zur Hälfte sich anschauen. Man weiß gar nicht, was da drunter ist. Und das hatte mich schon getroffen. Und ich habe aber den Zeitpunkt verpasst, das dann öffentlich zu machen. Und das hätte ich am liebsten gemacht. Ich wollte eigentlich diese Kritik öffentlich machen und einen kleinen Diskurs auslösen. Aber dann war irgendwie der Zeitpunkt vorüber. Aber an sich finde ich Kritiken von Jahr zu Jahr eigentlich unwichtiger. Weil erstens liest man auch immer weniger gute, sondern Inhaltsangaben. Mhm. Meistens und häufig, also schlecht zitiert, wo man denkt, dass ja, das ist ja jetzt ja keine Kritik. So. Ich freue mich immer, wenn jemand wirklich eine Kritik schreibt, ob positiv oder negativ, weil man spürt, da ist eine Auseinandersetzung. Mhm. Ja.
Und denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
Es ist lustig, dass du das gerade jetzt fragst.
Weil du gerade drüber nachdenkst.
Ich bin eben auf dem Weg hierhin, habe ich so Geschäfte gesehen. Das ist wirklich so das Segment, so zwischen ab 300 Euro kann man hier einkaufen. Wir sind hier, ne, das ist sehr, sehr, sehr krass hier. Und ich dachte, weil neulich meinte eine Zuschauerin zu mir, so das Programm ist großartig, aber sie haben eine bessere Hose verdient.
Nein, doch.
Ich hab ja die St. Ingberter Pfanne gewonnen. Das wurde vom Saarländischen Rundfunk aufgezeichnet. Jetzt habe ich mir daraufhin den Auftritt nochmal angeschaut. Also ich habe mir nur die Hose angeschaut. Ich meine, ich habe die Hose schon thematisiert. Ne? Aufgrund dieser Zuschauerreaktionen habe ich das mit auf die Bühne genommen, dass ich vielleicht, also dass die Hose noch ausbaufähig ist. Wie du raushören kannst, an sich mache ich mir keine Gedanken darüber. Vielleicht sollte ich mir Gedanken darüber machen, weil andere Menschen sich Gedanken darüber machen. Doch, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, fällt mir ein. Ich habe ja jetzt bei dem Programm entweder ein weißes oder ein schwarzes Hemd an. Und ich hatte vorher keine Hemden an. Also habe ich mir ja dann einen Gedanken darüber gemacht, ja. Ja, an sich nicht. Ab und zu, ja, mir ist Kleidung sehr unwichtig. Und ich hätte aber auch Lust mal, dass jemand mit mir mal irgendwo hingeht und mich richtig schön einkleidet. Nicht nur für die Bühne, sondern so insgesamt.
Aber herzlichen Glückwunsch noch zum
Ja, Pfanne. Vielen Dank. Ja, ich habe ein Haushaltsgerät gewonnen, was ja sonst, wenn ich ein Haushaltsgerät bekäme von meinem Mann, würde es nicht zur Freude führen. Aber jetzt so bei so einer Pfanne,
ja,
verliehen ja von einer Jury, ist eine ganz besondere Pfanne aus Kupfer und die bekommt bald einen schönen Platz. Und ja, das hat mich sehr gefreut.
Ja, mich ja. Freut es auch. Gratuliere. Ja,
danke.
Warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du da sexuell belästigt?
Nee, wurde ich jetzt im kabarettistischen, kleinkunstmäßigen wurde ich da nie ausgesetzt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich nach außen hin manchmal sehr schroff und sehr, vielleicht so mir auch das so angeeignet habe, dass man eher Angst hat vor mir, als dass man Lust hätte, mit mir zu sprechen. Das fing, glaube ich, ziemlich früh an, schon so mit 11, 12 Jahren, da wo man beginnt, weiblich zu werden, habe ich mir was angewöhnt, um nicht sexistisch belästigt zu werden. Also es hat keinen schönen Ursprung, denke ich, meine Schroffheit und meine was man meint, dass ich irgendwie ablehnend rüberkomme, so, ne? Das war schon auch viel Schutz dabei. Also ich glaube, hätte ich mir diesen Schutz mit 11, 12 Jahren, wenn man so beginnt, Frau zu werden, nicht zugelegt, dann hätte es sein können, dass mir das passiert wäre. Vor kurzem habe ich mir lange darüber Gedanken gemacht, ob es mal Vorfälle gab. Und ich bin denen immer sehr stark zuvorgekommen mit brachialer Gegengewalt, glaube ich.
Was würdest du einer Frau, die mit Comedy oder Kabarett starten möchte, was würdest du dir raten?
Das zu machen, was sie möchte, auf ihr tiefes Inneres zu hören, sich nicht reinreden lassen und genau das formulieren, was sie formulieren möchte. Und wenn da nichts zu formulieren ist, dann es lieber lassen.
Hast du selbst in der Branche früher Unterstützung erfahren? Und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen?
Also wie ich eben ja schon erzählte, der Hans-Günther Butzko hat uns damals als Duo sehr unterstützt. Der hat uns sehr geholfen. Ja, und dann habe ich ja schon sehr früh überall gespielt. Also ich finde, dass seitdem es Sisters of Comedy gibt, das ist jetzt ja genau 2 Jahre, oder sind wir schon im dritten Jahr?
Ich glaube, das ist das dritte jetzt.
Ja. Dass seitdem auch eine sehr große Vernetzung ja unter uns Frauen zumindest stattgefunden hat. Und da erlebe ich auch Unterstützung. Und das finde ich sehr schön. Ich habe das Gefühl, wenn wir sind ja vernetzt auf Facebook in einer Gruppe, wenn man da eine Frage hat, das hatte ich neulich, dann kann man die stellen und dann bekommt man Antworten. Und das erlebe ich schon sehr als Unterstützung. Und das finde ich sehr gut und sehr wichtig, dass es diese Vernetzung endlich gibt.
Was hast du in nächster Zeit alles vor? Was sind deine nächsten Projekte?
Ja, meine nächsten Projekte sind, ich habe durch Corona eine Open-Air-Bühne gebaut.
Oh.
Und zwar im Juni, Juli, August konnte ich schon auf ihr spielen. Das ist in der Eifel hinter dem Kulturstall, wo ich auch schon eine kleine Bühne habe. Ich habe den Luxus einer Heimatbühne, habe ich den Naturstall praktisch ins Leben gerufen. Und das Projekt ist, dass wir diese Bühne weiter ausbauen und professionalisieren. Das war durch Corona alles sehr schnell gegangen. Und jetzt in den Herbstferien werden wir eine neue Elektrizität in den Garten legen. Wir werden einfach noch mehr Bühnenelemente bauen. Wir werden schauen, wo man noch Traversen hier und da vielleicht einsetzen kann, um sie schön mit LED zu beleuchten. Also dieses Projekt ist jetzt, die Open-Air-Bühne richtig schick zu machen für nächstes Jahr. Die war dieses Jahr schon auch schick, aber die Bühne war so noch so ein bisschen wackelig mit Paletten, dass man so dachte, ob das die Eisel tragen wird. So. Und das wollen wir professionalisieren, damit, weil ich denke, dass Corona uns noch nächstes Jahr auch begleiten wird. Und ich habe gemerkt, dass draußen einfach sehr gut zu spielen gerade ist. Und ja, von daher ist das ein Projekt, was sehr gut ist, weil jetzt zum Beispiel sind wieder so viele Indoor-Veranstaltungen bei mir abgesagt worden. Meine Tour ist sehr klein geworden, sodass ich viele Hoffnungen habe, dass sich jetzt auch vielleicht einige Veranstalter angeregt fühlen, zu sagen, ja, dieses Jahr machen wir es mit Paletten und 2 Scheinwerfern und wenn es gut läuft, machen wir es nächstes Jahr größer. So ist, man kann auch mit wenig Mitteln rausgehen und trotzdem eine gute Vorstellung machen, auch ohne eine wahnsinnige Technik anzumieten. So, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, mit sehr wenig finanziellen Mitteln Open Air was sehr Schönes zu zaubern.
Ja, sehr schön.
Ja,
ja, dann wünsche ich dir da auch viel Erfolg und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ich bedanke mich bei dir.
Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen.
Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudiapichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.